Gehirnwäsche. Das Haus gehört gewaschen, der Körper gehört gewaschen, die Gedanken, die Gefühle gehören gereinigt oder gewaschen. Die Frauen haben ja auch vergessen, was Weiblichkeit eigentlich bedeutet. Das ist wichtig, sich das anzuschauen. Die wenigsten Frauen sind wirklich weiblich, so wie die wenigsten Männer wirklich männlich sind. Meine Liebste hat mal gesagt, wie können wir offenen Herzens durch die Hölle gehen?
Ich habe Robin Kaiser im Interview und Robin ist Botschafter des Kosmos, Inspirationsgeber für eine neue Erde und Brückenbauer zwischen den Welten. Sei du jetzt gespannt, von Robin zu erfahren, wie du dich als grenzenloses Schöpferwesen erkennen kannst, um tiefen inneren Frieden zu finden. Außerdem werden wir einsteigen, wie wir es als Menschen schaffen, aus unserem Gedankengefängnis auszusteigen. Und ich kann dir versprechen, Robin ist die Inspirationsquelle, wenn es darum geht, dass du dein Bewusstsein erweiterst, um mehr noch tiefer erfüllter in dir anzukommen und auch in deinen Beziehungen zu leben. Robin, ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
Danke für deine Worte und deine Einladung.
Sehr, 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 sehr gerne. Wir haben uns bei einem Osterseminarfest kennengelernt, was du mit deiner, ja, Seelengefährtin Sanju veranstaltet hast. Und dort ging es um die Auferstehung des Göttlichen im Menschen. Und ich nehme jetzt mal ein Zitat aus diesem, ja, aus der Veranstaltung, was mich sehr berührt hat. Und da hast du gesagt, unser Ego hängt am Kreuz. Und ja, wir müssen es schaffen, aus dem Ego auszusteigen, das Ego zu stoppen, um aus dem menschlichen Drama rauszukommen. Kannst du da noch mal dieses Bild unseren Zuschauern erklären und da auch die Brücke schaffen zu deiner Vision einer neuen Erde?
Ja, was ich mit dieser Aussage, das Ego hängt am Kreuz, gemeint habe, das Kreuz ja auch eine symbolische Natur hat. Und für mich bedeutet das Kreuz der Dualität, beziehungsweise das Kreuz von Raum und Zeit. Raum ist die horizontale Linie im Kreuz, Zeit ist die vertikale Linie. Und in diesen vertikalen und horizontalen Dimensionen bewegt sich das getrennte Bewusstsein oder das Ego. Das heißt, das Ego kann nicht anders, als sich nur in Raum und Zeit zu erfahren, nur in Körper und Form. Aber da, wo wir herkommen, unser wirkliches Bewusstsein erfährt sich ja außerhalb dessen, erfährt sich multidimensional, in mehreren Zeiten, an mehreren Orten. Es ist gar nicht so begrenzt. Und wir im Körper, im getrennten Bewusstsein, sind einfach uns erfahrend in Raum und Zeit und dadurch am Kreuz der Dualität. Das ist so ein bisschen das, was dahinter steht.
Und können wir es denn überhaupt schaffen, aus dieser Dualität auszusteigen, die du jetzt sehr schön beschreibst?
Ja, natürlich. Das ist, ich meine mal, unsere Aufgabe als Mensch, sowohl in der Dualität als auch darüber zu sein. Ein Teil von uns wird immer in der Dualität sein. Und die Überwindung geht nicht im Entweder-Oder, sondern im sowohl als auch. Das heißt, dass wir erkennen, ein Teil von mir ist in der Dualität. Das ist vollkommen in Ordnung. Der physische Körper wird immer Teil der Dualität sein. Aber das Bewusstsein, was im physischen Körper wohnt, ist Teil einer höheren Ebene. Und jenseits von den raumzeitlichen Begrenzungen. Und mitzubekommen, okay, auf dieser Ebene bin ich Teil von dem Zeitspiel, bin ich Teil der Vergänglichkeit, werde ich auch sterben. Auf einer anderen Ebene habe ich mit dem Ganzen, was wir hier als Leben erfahren, überhaupt nichts zu tun. Bin ich ein ewig unsterbliches Wesen? Und da zu schauen, auf welcher Ebene bewege ich mich gerade in meinen Gedanken und Gefühlen? Und wie kann ich lernen, bewusst die Ebene zu wechseln? Dass ich schaue, die Probleme, die Schwierigkeiten in meinem Leben kommen immer aus der Bindung, aus der Identifikation mit den Verstrickungen der Dualität, mit dem, was das Ego sich als Welt zusammengebaut hat. Und da einfach lernen zu fließen von Ebene zu Ebene. Wir hatten ja auch in dem Festchen dieses Bild des Hochhauses, dass das Leben wie ein Hochhaus ist mit mehreren Etagen und wir bewusst wählen können, wenn wir in den Fahrstuhl steigen, auf welche Ebene, in welche Etage wollen wir eigentlich gehen. Und es geht nicht darum, eine Etage immer zu bewohnen. Also es geht auch nicht darum, immer nur in die höchsten Etagen zu kommen, sondern bewusst den Fahrstuhl einsetzen zu lernen, um auch wieder hier auf diesen niedrig schwingenderen Ebenen zu sein, aber dann auch wieder in die anderen zu wechseln. Ja.
Und deine Vision einer neuen Erde, weil da war auch noch die Frage, ist dann für dich, dass wir Menschen eben im Bewusstsein aufsteigen, diese Ebenen auch flexibel wechseln können und uns als multidimensionale Wesen erfahren, oder geht das noch darüber hinaus?
Ja, das sind im Grunde genommen die Stichworte, die damit zusammenhängen. Es geht darum, dass wir uns sowohl als Mensch als auch als kosmisches Wesen begreifen, dass wir uns sowohl im Körper als auch außerhalb dessen erfahren, dass wir bewusst ein- und austreten lernen, dass das, was wir hier erleben, dass wir erkennen, es ist ein großes Spiel, zu dem wir uns verabredet haben. Die Seelen haben sich gemeinsam für dieses Inkarnationsspiel getroffen, um bestimmte Erfahrungen machen zu können, die sie woanders nicht machen können, die es wirklich hier nur auf dieser Erde, nur auch in dieser Zeit gibt. Und gleichzeitig löst sich diese raumzeitliche Begrenzung, die wir vor allem im letzten Zeitalter, dem Kali Yuga, sehr intensiv erfahren haben, gerade auf. Das heißt, es wird flüssiger, es wird dynamischer. Das Leben von anderen Ebenen oder das Leben, wie es in anderen Ebenen geführt wird, kommt immer mehr in diesen Dimensionsraum hinein. Und wir bekommen mit, ja, so wie wir uns das erzählt haben, mit der Vergangenheit und der Zukunft und der Geschichte. Und das ist alles etwas, was nur erscheint in einem getrennten Bewusstsein, welches sich auf eine ganz bestimmte Etage im Hochhaus festgelegt hat. In einer anderen Etage im Hochhaus ist das Phänomen von Zeit ganz anders. Und wir kriegen das ja auch gerade mit. Wir wechseln in einen anderen Bewusstseinszustand, wir sind mit einem anderen Menschen, gehen in eine andere Situation. Das Zeiterleben verändert sich fundamental. Und das ist etwas, was die meisten gerade mitbekommen. Und das sind die ersten Wellen von noch stärkeren Phänomenen, wo unser Gefühl von dem, dass wir ein Wesen sind, was in Raum und Zeit verortet ist, sich immer mehr auflösen wird.
Ja, also ich empfinde das genauso, wie du das sagst, mit der Zeit, dass es immer mehr verschwimmt und ich teilweise so das Gefühl habe, ich bin in so einem zeitlosen Raum und das ist ein ganz, ganz neues Empfinden. Und was ich auch sehr spannend fand, was du mir erzählt hast, dass du auch eine NLP-Ausbildung mal absolviert hast, weil ich bin ja Ausbilderin und Lehrtrainerin für das neurolinguistische Programmieren und ich sehe immer wieder, dass es zwischen diesem bodenständigen NLP und auch den spirituellen Lehren einige Schnittstellen gibt oder NLP vielleicht auch so der Einstieg ist, ja, in weitere spirituelle Prozesse. Und wie hast du denn, da bin ich mal neugierig, das NLP erlebt? Und du hast ja auch Philosophie studiert, Psychologie, Naturwissenschaften. Und ja, was spielt denn das Gehirn, also Neuro, für eine Rolle, genauso wie die Sprache, Linguistik und das Programmieren, wenn es darum geht, dass wir noch mehr unser Potenzial entfalten?
Ja, auf meiner Reise habe ich viele Stationen hinter mir. Also ich habe mich viel früher mit systemischer Arbeit beschäftigt, mit Hypnosetherapie. Vor allem in der Zeit, wo ich halt noch Psychologie studiert hatte, habe ich ganz viel nebenbei alternative psychologische Ansätze mir angeschaut. Das hypnosystemische Coaching habe ich gemacht. Ich hatte provokative Therapie gemacht. Ich habe ganz viele, also es sind alles Sachen, die ich nicht mehr so in dieser Weise nachverfolge. Das waren wichtige Schritte für mich zum Lernen, zum Erkunden auch, was gibt es nicht nur im psychologischen Mainstream-Markt, sondern auch in den anderen Nischen. Und da war eben auch das NLP Teil davon. Das war für mich ein wichtiger Erkenntnisschlüssel, vor allem die Grundlagen des NLPs, die sich ja auf das konstruktivistische Weltbild basierend aufbauen. Also da habe ich mich einfach sehr stark mit auseinandergesetzt, Systemtheorie, dann ja, wie einfach dieses konstruktivistische Weltbild, also vielleicht für diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, es sagt im Grunde genommen aus, wir erschaffen unsere Welt durch unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken und vor allem unsere Sprache. Und verändern wir unsere Sprache und unser Denken, dann ist die Art, wie wir unsere Realität zusammensetzen, eine ganz andere. Und für mich ist es sehr deutlich, dass diese konstruktivistischen Ansätze in der Psychologie die Vorreiter von dem, was wir in der Spiritualität gerade haben, sind. Von wir erschaffen uns unsere Realität. Das ist im Grunde genommen genau das, was in, ja, ich meine mal, das war so 1970er Jahre, 80er Jahre, wo diese konstruktivistischen Ansätze hochkamen, wo die schon sehr ausgefeilt, sehr differenziert, philosophisch, psychologisch genau das ausgearbeitet haben und auch gezeigt haben, wie Sprache Realität kreiert. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil das sehr in Resonanz gegangen ist mit meiner Wahrnehmung, dass wir Schöpfer sind. Und da hat, ja, das NLP und der Konstruktivismus für mich eine ganz wichtige Brücke gebaut zwischen meinem Erleben und dem, was ich da entsprechend vorgefunden habe.
Ja, wundervoll. Ja, die Gründungsstunde vom NLP war 1975. Das ist tatsächlich mein Geburtsjahr. Und ich biete ja NLP für Frauen an. Und 1975 war das erste internationale Jahr der Frau. Also mir wurde quasi NLP für Frauen schon so in die Wiege gelegt. Und die Gründer haben ja nichts anderes gemacht als das, was du jetzt auch sagst. Verschiedene Modelle genommen und geschaut, okay, wie kreieren wir uns unsere Realität? Und allein die Grundannahme im NLP, wie zum Beispiel, jeder Mensch hat alle Ressourcen in sich, um ein ja glückliches, erfülltes Leben zu leben, ist ja auch so wundervoll, weil wir wissen, wow, wir müssen gar nicht im Außen suchen, sondern es ist alles in uns vorhanden. Und ja, ich lächle auch manchmal, wenn ich dann so gefragt werde, ob jetzt NLP oder auch andere Modelle in der Persönlichkeitsentwicklung Gehirnwäsche sind, ja, weil ich denke mir, wir kriegen so über verschiedenste Methoden ja auch so wundervolle Tools an die Hand, eben kleinhaltende Glaubenssätze, einschränkende Erfahrungen, ja, unsere Bewertungen und Schlussfolgerungen, das sozusagen auszuwaschen aus unserem Gehirn. Und ich bin mal gespannt und bestimmt ist es auch für die Zuschauer interessant, wie du das siehst, wie blickst du auf dieses Wort Gehirnwäsche? Also ist es nicht das, was wir brauchen, dass unsere Gehirne irgendwie gewaschen werden von all diesem, in Anführungszeichen, Müll und diese Überzeugungen, die wir haben, um ja erfüllter zu leben?
Ja, wir haben es in der Sprache sehr oft, dass Verdrehungen stattfinden, dass eigentlich sehr positiv konnotierte Worte irgendwann flippen und dann in eine andere Richtung gehen und dann ja einfach die Konnotation bestimmter Worte ganz anders sind als so, wie wir es vielleicht ursprünglich verwendet hätten. Ja, Gehirnwäsche. Also, ich würde sagen, das Haus gehört gewaschen, der Körper gehört gewaschen, die Gedanken, die Gefühle gehören gereinigt oder gewaschen. Also, wenn wir uns nicht mit dem inneren Cleansing, der inneren Reinigung beschäftigen, im Inneren wie im Äußeren, dann verstaubt oder versumpft das einfach. Und wir sind einfach in so einem Bewusstsein, was ständig in der Projektion lebt, ständig nach außen fokussiert ist und gar nicht mitbekommt, was eigentlich im Inneren ständig weiter wächst. Ja? Und das umzukehren, in den Spiegel zu schauen, was ist eigentlich in mir, was gereinigt gehört. Dass wir es aufhören, auf die Leinwand zu setzen nach außen. Und das ist ja im Grunde genommen das eines der Kernelemente auch meines Ansinnens und meines Wirkens, ne? Die Purification, die innere Reinigung. Und wenn das geschieht, dann wächst das Bewusstsein ganz natürlich. Dann braucht man es gar nicht mehr irgendwo hineinziehen oder irgendwelche anderen Dimensionsräume öffnen, sondern wenn die Filter gereinigt sind, wenn das Bewusstsein geklärt ist und einfach mal der Raum von Gedanken und Gefühle komplett leergeräumt wurde von Altlasten, von vielleicht Schmerzen und Traumata, die noch im Emotionalkörper stecken, dann ist es eine ganz natürliche Bewegung, dass das Bewusstsein sich dann erhebt. und in andere Räume sich öffnen kann. Aber das, was uns eben so sehr bindet, ist die Anhaftung an bestimmte mentale Konzepte, mentale Vorstellungen und dann die, ja, Traumata, vor allem auch im emotionalen Körper. Und das ist für mich sehr deutlich, dass eines der wichtigsten ersten Schritte, die wir überhaupt tun dürfen auf der Bewusstwerdungsreise, uns um unsere Gedanken und Gefühle kümmern. Wenn wir uns da nicht drum kümmern, wenn wir das nicht reinigen, dann wird es uns sehr schwer fallen. Und es ist nicht mal nur in der Spiritualität, sondern im Grunde genommen in allen Sachen, die wir im Leben anfassen. Wie denken wir darüber? Was zeigt uns unser Denken? Wie schafft es unser Bewusstsein durch unser Denken uns ständig etwas vorzumachen, was eigentlich gar nicht die Realität ist? Wir kreieren ja eine mentale Blase. Und dann leben wir in einer mental konstruierten Realität und sehen die Wirklichkeit dahinter nicht mehr.
Ja.
Und das ist etwas, was einfach durchbrochen und aufgelöst gehört.
Ja, und ich habe, schön, dass du das sagst, gerade im Moment das Gefühl, wir leben wirklich in turbulenten Zeiten und ja, die mentalen Gedanken, die Gefühle, also es brodelt so viel in den Menschen und auch außerhalb, du hast ja auch gesagt, alles ist eine Projektionsfläche, das heißt, wenn es außen turbulent ist und chaotisch, ist es auch in vielerlei Menschen der Fall und ich fand das so spannend, bei dem Seminar hast du auch das Wort Sprungbrettzeit bezeichnet, dass wir sozusagen in ein höheres Bewusstsein springen, aber auf dieser Reise zeigen sich, so nehme ich das gerade wahr, bei vielen, vielen Menschen sehr persönliche Krisen. Und wenn ich auf dich schaue, so von außen, denke ich mir, oh, der Robin ist immer so geerdet, zentriert und gechillt. Gibt es das in deinem Leben denn auch, dass du persönliche Krisen hast und Herausforderungen? Und magst du uns da einen Einblick geben, wie du das meisterst?
Es gibt sie absolut. Es
Ja.
gibt sie immer und immer wieder. Und das Leben testet einfach. Also, wenn wir eine innere Entscheidung treffen, zum Beispiel den Weg der Liebe gehen zu wollen oder den Weg der Bewusstwerdung gehen zu wollen, dann schaut das Leben, ob wir das wirklich ernst meinen mit unserer Entscheidung. Und das ist auch gut und richtig so. Und wir dürfen einfach aufpassen, was wir uns wünschen, weil es immer schneller und schneller in Erfüllung geht. Das heißt, bei mir ist das auch immer wieder, dass mir der Realitätsboden unter den Füßen weggezogen wird, dass ich das Gefühl habe, haltlos, orientierungslos zu sein, nicht mehr weiter weiß. Und das sind immer Phasen von Neuorientierung. Also wenn es diese Auflösungszustände nicht geben würde, dann könnte sie sich ja nichts neu zusammensetzen. Also Chaos ist immer der nächste Schritt in die nächsthöhere Ordnung. Und deswegen auch in meinem Leben immer wieder Phasen der Desorientierung, chaotische Phasen, Phasen auch, wo große emotionale Schmerzen aufreißen, von denen ich dachte, ich hätte sie schon längst irgendwie in mir geheilt, aber wir leben in einer spiralförmig sich entwickelnden, ja, Dynamik. Das heißt, wir kommen auf der nächsthöheren Ebene an dem gleichen Thema nochmal vorbei, auf der nächsthöheren Ebene nochmal. Und das Einzige, was ich wirklich sagen kann, was sich verändert hat seit meiner gesamten Bewusstseinsreise, dass ich die Themen, die ich immer noch habe, auch früher schon hatte, schneller erkenne als früher. Das heißt, es wird nicht mehr so in die Länge gezogen. Es ist ein früheres Erkennen, ein früheres A. An der Station war ich schon mal, da bin ich schon mal vorbeigekommen. Und wenn ich mich dem jetzt widme und mich öffne, dann gehe ich da durch. So. Früher wurde das vielleicht aufgeschoben, es wurde abgelenkt, es wurde weggerannt, es wurde kompensiert und, und. Und da ist es jetzt gegenwärtig so, dass immer noch ähnliche Themenfelder aktiv sind, aber es geht viel leichter durch. Und es wird einfach beschleunigt auf der Reise. So erlebe ich das gerade.
Ja, sehr schön. Also das heißt, die Einladung an alle, die hier zuschauen, von dir ist ins Chaos rein und immer auf der Spirale eine Ebene höher und in dieses Vertrauen vielleicht auch zu gehen. Es geht schneller und manche Themen haben vielleicht auch eine tiefe Wurzel in uns und dann brauchst du vielleicht auch ein paar Spiralbewegungen sozusagen. Ja.
Ja, das, was wir auflösen, ist ja etwas, was wir wirklich schon lange mit uns tragen. Wir dürfen uns das gewahr sein, dass wir das kollektive menschliche Feld mit zwischen den Ohren tragen. Und das ist nicht erst seit gestern in dieser destruktiven Form, wie wir es hier erleben. Das ist im Grunde genommen seit Tausenden von Jahren, dass sich dort etwas aufgebaut hat, was wir infoenergetisch, aber auch ne, genetisch, karmisch einfach mit in uns tragen und was es Stück für Stück aufzulösen gilt. Also ein Satz, der mich sehr nachdenklich gestimmt hat oder der mich immer wieder auch erinnert hat in solchen Momenten, wo es wirklich abstürzt in mir, ist, dass es in diesem Leben gar nicht um dieses Leben geht, sondern dass ganz viel dahinter steht, was es mit diesem Leben aufzulösen gilt. Und dieser Satz hat mir geholfen, tiefer zu begreifen, dass ich gerade auch nicht verstehen muss, was gerade passiert, aber es geschieht und weil es geschieht, muss es scheinbar so geschehen. Und deswegen öffne ich mich dem und gehe einfach mit. Und manchmal fällt es mir auch schwer, wenn Sachen sich so gar nicht zusammensetzen. Aber ich meine, dass wir alle irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir retrospektiv verstehen, ganz genau, weshalb haben wir was wann erfahren. Und je bewusster wir auch in die Vogelperspektive gehen können, auch in den Momenten des Chaos, desto klarer sehen wir, ah, diese karmische Linie oder diese Gedanken haben zu diesen Gefühlen geführt. Und dieses Lernen, wie wir was erschaffen, vor allem wie wir unsere eigenen Schmerzen, unser eigenes Leiden erschaffen. So unangenehm das ist, da hinzuschauen, so wichtig ist es dennoch in dem, dass wir lernen, dass wir alles kreiert haben, was wir erleben.
Ja, das ist ja diese hundertprozentige Selbstverantwortung, ja, die wir auch brauchen, da reinzugehen. Und ich begleite ja vielfach Frauen dabei in die Selbstermächtigung und auch in diesen freien Selbstausdruck. Und ich bin total neugierig, Robin, wie du als Mann und auch als spiritueller Lehrer auf die Rolle der Frau in dieser Zeit blickst. Weil der Dalai Lama hat mal gesagt, die westlich geprägten Frauen werden die Welt retten. Und ich bin echt mal gespannt, wie du das siehst. Also was ist so die Rolle der Frau in der heutigen Zeit? Was nimmst du da wahr?
Ja, es haben sich ja über lange Zeiträume große Ungleichgewichte zwischen dem weiblichen und dem männlichen Feld auf diesem Planeten abgespielt. Und dieses Ungleichgewicht gehört für die neue Zeit in Ausgleich gebracht. Und ich sehe auf jeden Fall, dass das Weibliche, aber sowohl in den Männern als auch das Weibliche in den Frauen, eine ganz wesentliche Schlüsselrolle für das neue Bewusstsein und die Erweckung von dem, wer wir wirklich sind, spielt. Also das heißt, wir dürfen im Grunde genommen alle lernen, das Urweibliche wieder zu entdecken. Wir sind das Urweibliche ist in die Entfremdung getreten, denn es ist Frau geworden, denn es ist noch mehr entfremdet worden, denn es ist eine Dame geworden. Also da ist so viel Domestizierung drin, wo wir lernen dürfen, wie ist dann das ursprüngliche Weibliche? Was ist denn die ursprüngliche weibliche Kraft? Die schöpferische, gebärende Kraft, die aufnehmende Kraft, das Durchlässige, das Wässrige, das Flüssige, was natürlicherweise mit höheren Dimensionen verbunden ist. Das sind alles Dinge, die wir erst wieder in unserem Bewusstsein reaktivieren dürfen, sowohl als Frau als auch als Mann, zu schauen, wo sind meine weiblichen, meine männlichen Qualitäten, wie kann ich sie in Ausgleich bringen im Bewusstsein. Und ja, ich sehe schon so, dass der weibliche Weg zur Entwicklung eines höheren Bewusstseins viel einfacher ist zu gehen als der männliche. Also über den Verstand oder im Indischen über das Jhana Yoga, über das realisierende Verstehen, über den Mentalkörper, ist es ziemlich schwierig. Es ist wesentlich einfacher, den Bhakti-Weg, den Weg der Hingabe, den Weg der Emotionen, den weiblichen Weg zu gehen.
Also siehst du es auch losgelöst vom Geschlecht Mann und Frau, weil so geht's mir auch. Du siehst es eher jetzt in Energiequalitäten, weibliche Energie, männliche Energie, die wir alle in uns haben, also sowohl Männer als auch Frauen. Und du würdest jetzt nicht dem Dalai Lama zustimmen, der sagt, genau, die westlichen Frauen werden die Welt retten, sondern du sagst, es geht mehr um die weibliche Energie, dass die wichtig ist im Aufstiegsprozess, ja, so nehme ich dich jetzt wahr. Und genauso aber auch, dass sie in den Männern aufsteigt.
Ja, die Frauen haben ja auch vergessen, was Weiblichkeit eigentlich bedeutet. Na, das ist etwas, das ist wichtig, sich das anzuschauen. Die wenigsten Frauen sind wirklich weiblich, so wie die wenigsten Männer wirklich männlich sind. Und deswegen, ich weiß nicht, was der Dalai Lama damit gemeint hat. Und ich bin fern davon, da irgendwas zu verifizieren oder falsifizieren, was dieses Bewusstseinsfeld von sich gibt. Es kommt aus einem urweiblichen Impuls. Nach meinem Gefühl ist die Schöpfung weiblicher Natur. Diese Erde ist weiblich. Ist für mich ganz klar, dass wir uns auf einer weiblichen Erde bewegen. Alles, was geboren wurde und selber wieder Geburt gibt, ist im Urkern weiblicher Natur. Und ja, da dürfen wir lernen, diese Zugänge noch tiefer zu legen, zu uns als Schöpfer, als Geschöpf in Verbindung mit der großen Schöpferin, mit der göttlichen Mutter. Na, auch dort wieder zu schauen, wonach richten wir uns in unserem spirituellen Weltbild, dass wir dort auch aus dem patriarchalen Denksystem rauskommen. Für mich ist klar, die göttliche Mutter hat diesen Traum erträumt, in dem wir uns hier bewegen. Und wenn wir uns entsprechend an die göttliche Mutter in uns wenden, dann werden die Bezüge zum Weiblichen noch mal ganz klar in uns entfaltet. Aber das ist etwas, das entbehrt jeder Logik. Das kann man auch ganz schwierig nur mit Sprache bezeichnen, betiteln. Aber das ist etwas, was im Gefühlsfeld wächst, wie eine Blüte, die sich öffnet in dem Moment, wo das Herz sich einfach der göttlichen Mutter hinneigt. So, und das ist etwas, was ich auch sowohl selber praktiziere, als auch mir ein Anliegen ist, das auch weiterzugeben, dieses weibliche Gefühlsfeld der Anbindung an die göttliche Mutter auch mehr in das menschliche Bewusstsein zu bringen.
So schön. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, wow. Ja, die Anbindung an die göttliche Mutter. Das ist, wenn du jetzt gerade sagst, Gefühlsfeld, genau dieses Feld konnte ich eben auch spüren, während du es ausgesprochen hast. Ja, wunderschön. Und es ist ja auch sehr spannend. Ich war ja auch mit meinem Partner bei deinem Seminar, weil Liebesbeziehungen sind ja ein guter Wachstumsraum, um genau das eben auch zu erfahren. Ja, die Projektion, wo steht mein Partner mit der männlichen, weiblichen Energie? Wo stehe ich? Wie können wir da gemeinsam wachsen? Und gleichzeitig haben wir ja auch auf dem Seminar gesehen, und ich erlebe es auch in meinem Umfeld, ja, sind Liebesbeziehungen für viele Menschen oft anstrengend und herausfordernd. Hast du da Impulse, wie Mann und Frau sich auch noch viel leichter wieder auf Herzenshöhe und Augenhöhe begegnen können?
Ja, im Grunde genommen geht es auch dort darum, alles Alte wegzuwischen. Alles Alte von dem, was wir als Beziehungskonzept haben, überwinden. Es wurden so viele schräge Ansichten über männlich-weiblich, über Beziehung, über Partnerschaft, über Sexualität ins menschliche Feld reingespült. Also da ist so viel Schlamm da. Und das einfach mal alles auf Delete, auf Löschen, auf, ja, einfach mal den ganzen Mindfilm von dem, was wir als gesellschaftliche Prägung da mitbekommen haben, einfach mal aussteigen aus dem und sagen, Wir sind zwei Menschen, zwei erwachsene Menschen, und wir schreiben uns die Art unseres Miteinanders selbst. Diese Beziehung ist komplett einzigartig. Wir brauchen uns an nichts in dieser Welt oder dieser Gesellschaft zu orientieren. Alles, was wir miteinander teilen, ist in einem intimen Rahmen, und wir legen uns die Struktur unseres Miteinanders komplett selbst. Und da einfach zu schauen, was stimmt für unser Design. Vielleicht ist es eine seelische Verabredung. Vielleicht sind wir nur für einen ganz bestimmten Aspekt hier. Vielleicht sind wir hier, um diesen und jenen Aspekt miteinander zu teilen. Und eines der wichtigsten Elemente, dass es wirklich die Herzhöhe erreicht, ist dieses Gewahrsein, dass wir nicht nur physische Körper sind, sondern dass wir verabredete Seelen sind, und zu schauen, ja, wofür sind wir denn hier verabredet? Wofür bin ich in deinem Leben? Wofür bist du in meinem Leben? Und was ist das Höchste, was wir gemeinsam in diese Welt bringen können, in dieser Verabredung? Was ist das, wo wir vielleicht auch gemeinsam auf etwas Drittes schauen? Ich habe immer dieses Bild, die alten Beziehungen, vor allem die co-abhängigen Beziehungen, sind sehr aufeinander fokussiert. Und die neuen Beziehungen schauen auf ein größeres Drittes. Das heißt, sie gehen gemeinsam in die gleiche Richtung, Hand in Hand, Schulter an Schulter. Und das ist eine ganz andere Entwicklungsdynamik, als wenn man sich in co-abhängigen Verstrickungen immer wieder die Projektion um die Ohren haut.
Absolut. Das ist ja ein wundervolles Bild, was du jetzt gezeichnet hast, ja, von der Paarbeziehung der neuen Zeit. Und ja, ich fand es auch sehr, sehr besonders, dich auch mit deiner Seelengefährtin zu erleben, Sanju, ja auch eine ganz kraftvolle und gleichzeitig auch zarte, zarte Frau. Und ich nehme dich ja auch sehr, sehr feinsinnig wahr als Mann. Und ich arbeite auch viel mit hochsensitiven Frauen. Und da erlebe ich sehr häufig, ja, dass da auch so die Herausforderung ist, mit der eigenen Feinfühligkeit in dieser doch lauten und harten Welt klarzukommen, ja. Und ich erlebe es auch bei mir, je mehr, ja, ich durchlässig werde, desto mehr spüre ich, wow, das ist schon ein Stretch manchmal. Hast du da für hochsensitive Menschen in dieser Zeit vielleicht so praktische Tipps, wie ist es möglich, ja, diese Welt da draußen eben wahrzunehmen und das aber nicht so auf sich wirken zu lassen? Du hast vorhin auch das kollektive Feld angesprochen, und es ist wirklich vielfach eine Herausforderung. Also für meine Kundinnen so diese Feinfühligkeit, die ja dann auch zur Medialität wird, das eben zu kombinieren mit dieser Welt, Krieg, Chaos und so weiter da draußen.
Ist auf jeden Fall ein Spagat, mit einem geöffneten Bewusstsein und einem geöffneten Herzen durch diese Welt zu gehen. Und meine Liebste hat mal gesagt, wie können wir offenen Herzens durch die Hölle gehen? Das ist wirklich so ein wenig der Zustand, in dem wir gerade sind. Und wir dürfen uns die Frage selber stellen, was ermöglicht es uns, was erlaubt es uns, das Herz offen zu halten in dem Moment, wo es wirklich brennt, wo es wirklich kracht, wo wirklich Spannungszustände sind. Wenn wir in einem geschützten, intimen Raum sind, dann können wir uns öffnen, aber nicht, wenn wir draußen über die Straße gehen. Da stimmt irgendwas nicht. Da muss irgendwas in dem, wie wir Realität konstruieren, noch nicht ganz am richtigen Ort sein. Weil wenn wir an den innersten Punkt kommen, wissen wir, wir sind unverletzlich. Wissen wir können hier in einem geschützten Rahmen aufmachen, aber wir brauchen uns dann nicht mehr zu verschließen, wenn wir draußen in anderen Kontexten unterwegs sind. Und mir selber fällt das auch noch schwer. Also es ist nicht so, dass ich überall immer gleich offen bin, sondern es gibt auch Momente, wo ich auch zumache und wo ich selber lernen darf, was habe ich gerade gedacht, damit es diesen Verschluss wieder aktiviert. Im Grunde genommen, es sind wieder einfach nur Gedanken und Gefühle, auf die unser Energiefeld reagiert. Und in dem Moment, wo uns bewusst wird, ah, wir haben gerade einen Gedanken gedacht, der ein Gefühl von Angst erzeugt, ein Gefühl von Schutzbedürftigkeit erzeugt, ein Gefühl von Gefahr erzeugt. Es hat ganz oft damit zu tun, wenn das Energiesystem zusammengeht, es kontrahiert, dass irgendein Sensorium von Gefahr aktiviert wird. Und in 95 bis 99% aller Fälle ist diese Gefahr mental kreiert und keine wirkliche Gefahr. Von den ganz wenigen Ausnahmen, wo es wirklich wichtig ist, irgendwie gerade physisch schnell zu handeln, weil einfach im physischen Gefahr, davon rede ich nicht. Aber in den allermeisten Fällen, die gesamten Ängste, die gesamten Gefahren, die wir scheinbar haben, wenn wir einfach in dieser Welt unterwegs sind, die sind mind-made, die sind vom Verstand konstruiert. Und da durchzusteigen und zu sehen, okay, ich erzähle mir eigentlich eine Wiederholung meiner eigenen Vergangenheit. Das hat nichts mit dem zu tun, was gerade wirklich ist. Die Wirklichkeit ist immer gnädiger als meine Geschichte über die Wirklichkeit, das, was ich mir in den Gedanken erzähle. Und da einfach immer wieder einen Abgleich machen. Was ist die mental konstruierte Realität? Was ist die Wirklichkeit? Was ist das Bild über die Wirklichkeit? Was ist das, was wirklich da ist? Ne, das ist der Unterschied letztlich von dem, was wir wahrnehmen und der Bedeutung, dem wir dem geben. Und wir konstruieren uns einfach eine Welt, die so viele destruktive Bedeutungen hat. Gegen uns selbst, gegen andere, wo Gefahr, wo Angst mit im Spiel ist und, und. Und aus diesem Film auszusteigen, immer wieder den Wechsel, das kann man auch, das macht man auch bei Traumatherapie zum Beispiel, dass man in eine Situation reingeht, was ist die Wirklichkeit, was findet äußerlich einfach nur auf der physischen Ebene statt und was ist der innere Mindfilm, der gerade abgespielt wird. Und wenn wir dann ein Gefühl zu bekommen, wie sich das eine, wie sich das andere anfühlt, dann können wir auch in der Hölle unser Herz offen halten, können wir auch draußen, ne, in sämtlichen Situationen auf der Arbeit, dort, wo wir auch immer, ne, in Spannungsfelder geraten, mitbekommen, ah, der Gedankenfilm aktiviert sich wieder, Teil meiner alten Geschichte reinszeniert sich erneut auf dieser Leinwand. Und was habe ich gerade gedacht? Was hat eingehakt als Trigger, damit sich dieser Film gerade abspielt? Und dann einfach so ein inneres Stoppschild. Halt, stopp. Vielleicht einmal die Augen schließen, ein, zweimal tief einatmen. Den Gedanken identifizieren, der das Abspielen dieses alten Filmes aktiviert hat. Und dann aus dem Film aussteigen und sagen, ich habe nichts mit dem zu tun, ich möchte zurückkehren in die Realität. Und
Ja.
in der Realität, in dem, was wirklich da ist, sind wir immer verbunden, ist immer die seelische Führung da, sind wir offen, sind wir in Verbindung mit anderen. Alles, was trennt, hängt mit unserem Mindfilm zusammen.
Ja, sehr gut. Also wir differenzieren sozusagen Welt der Tatsachen und Welt der Bedeutung. Was kreieren wir intern? Weil ich kann das total auch nachvollziehen, was du eben beschrieben hast. Ich bin auch Emotionscoach und man kann ja oft dann, wenn die Menschen mit Traumata, mit unverarbeiteten Emotionen kommen, auch mit dem Muskeltest austesten, genau wo kommt das her, um diese Wurzel zu finden. Weil es hört sich immer so leicht an, steig einfach aus dem Film aus. Also ich nehme schon auch wahr, dass es manchmal wirklich auch dieses, da wird ja auch mit EMDR dann gearbeitet, dass es das auch braucht, dass wir diese Verarbeitung im limbischen System, in unserem Emotionen Zentrum unterstützen, weil vielfach sind Dinge im Außen dann wie der Tiger, weil es eben noch im Emotionszentrum so abgespeichert ist, ja. Genau. Aber wie du sagst, der Weg immer weiter zu gehen, Schicht für Schicht und auf dieser Reise sind wir und ich würde abschließend gerne nochmal es ist ein bisschen größeres Thema, aber ich glaube, wir können es gut packen, weil ich auch wahrnehme, dass das viele Menschen gerade beschäftigt. Und zwar geht es um den Sinn des Lebens. Warum bin ich überhaupt hier? Und wenn du von deiner neuen Erde redest, auch bei dem Seminar, habe ich immer gedacht, ja, so voll meins. Und ich merke so, dass auch in mir so dieses Feuer sprudelt, da eben mit meiner Arbeit einen Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig nehme ich bei vielen Menschen gerade wahr, Seelenfeuer, innere Bestimmung, Sinn des Lebens, Keine Ahnung, ja, weil sie es nicht spüren. Hast du da praktische Tipps für Menschen, die wirklich da Schwierigkeiten haben zu fühlen, wer sie sind und was so ihre Bestimmung ist, hier auf dieser Erde zu sein?
Vielleicht erstmal diese Phase des Nichtwissens, des Chaos, des Orientierungslosseins ist ganz wertvoll. In dem wird sich etwas neu bilden, etwas neu formen. Das heißt, die meisten Menschen stehen mit einem Bein im alten System und das andere Bein in der Luft und das hat noch nicht Fuß gegriffen in etwas Neuem. Jetzt ist es so ein Balanceakt. Ein Hin- und Herpendeln zwischen alt und neu. Und diese Phase, wo man, ne, zwischen Tür und Angel steht, wo man nicht richtig weiß, wohin mit sich, die ist sehr wertvoll, sehr konstruktiv. Also ich empfehle allen Menschen irgendwie, sich Zeiträume zu schaffen, wo Langeweile entsteht. Es gibt nichts, was so viel Kreativität aktiviert wie Langeweile. Aber die meisten Menschen kennen dieses Gefühl schon gar nicht mehr. Das heißt, um aus dem Alten auszusteigen, dürfen wir Zeiträume kreieren, wo nichts ist, wo keine mediale Einspielung ist, wo wir nichts konsumieren, wo wir nichts von außen einnehmen, sondern wo wir einfach nur mit dem sind, was gerade ist. Und das wird erstmal vielleicht nicht ganz angenehm sein, weil wir mitbekommen, dass wir vielleicht unser Leben lang etwas gelebt haben, was wir gar nicht wollten, dass wir in Sachen investiert haben, die gar nicht unseres gewesen sind. Und das, ja, hat auch mit einer schmerzhaften Einsicht und Selbstreflexion zu tun, dass wir da in einem Bereich gewesen sind, ja, wo unsere Seele eigentlich gesagt hat, hier gehörst du nicht hin. Und in dem Moment, wo wir auch das zweite Bein aus der alten Struktur rausnehmen, entweder zeigt sich was Neues oder wir fallen erstmal 2, 3 Meter und dann zeigt sich was Neues. Aber das Neue wird sich früher oder später zeigen. Also konstruktives Chaos, konstruktive Hingabe in einen Zustand, wo man absolut nicht weiß, wie es weitergeht. Und da zu schauen, wo finde ich den Punkt, dass ich dort hinein entspannen kann? Wo finde ich den Punkt, dass ich nicht mit dem Mind wieder dagegen ankämpfe und irgendwelche Ziele mache für irgendwelche Pläne und Strukturen und, sondern einfach mal in diesem Raum sein und die Kreativität wieder entdecken, das Spielerische wieder entdecken, dort wieder andocken, also wieder zu schauen, ne, was wollte ich vielleicht als Kind? Als Kind hatten wir noch ziemlich klare Vorstellungen, was wir werden wollten. Da hatten wir noch sehr stark die seelische Vision und auch den Wunsch der Seele, warum es sie sich hier inkarniert hat, in unseren Zellen gespürt. Und das vielleicht, ne, da wieder zurück, dort wieder anzudocken. Die Frage finde ich ganz schön, wer war mein Superheld als Kind? Weil daran erkennt man, welchem Ideal man nachgegangen ist und was dieses Ideal gemacht hat. Also vielleicht dort als Pferde zu unserer Bestimmung. Woran hat man sich als Kind orientiert? Was waren ideale Helden, Idole? Welches Märchen hat man besonders gerne gelesen? Was war das Lieblingskinderbuch? Was war der Lieblingsfilm, das Lieblingsfilm oder der Lieblingscharakter? Und da zu schauen, dass dieser Charakter eigentlich etwas vertritt oder verkörpert, wo die Seele sich gewünscht hat, dass das auf dem eigenen Lebensweg auch realisiert wird. Das könnte einen Hinweis darauf geben, wo es weitergehen kann in Richtung Bestimmung.
Sehr schön. Ja, bei mir war das Pippi Langstrumpf. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich glaube, dass ja, das gelingt mir auch sehr gut. Und ja, das ist eine schöne Einladung. Also du sagst, wir sollen so unseren frischen Mädchenblick, unseren frischen jungen Blick aufs Leben zurückgewinnen. Und ich verstehe dich auch so dieses Vakuum zwischen alter Welt mit einem Fuß und neuer Welt, dieses Vakuum auszuhalten, das Chaos zu begrüßen. Und zu sagen, ja, Welt, hier bin ich, und da einfach weiterzugehen im Prozess.
Ja.
Ja, sehr, 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 sehr schön. Ja, ich denke, das ist auch eine wundervolle Abschlussbotschaft. Und für alle, die jetzt interessiert sind, spielerisch mit Robin oder mir auch ein Stück weiterzugehen, seid ihr eingeladen. Ja, vielleicht bist du auch inspiriert, mehr über NLP zu erfahren. Da findest du alle Infos auf meiner Website. Und ich verlinke auch mal, weil wir viel über Veränderungen jetzt gesprochen haben, ein Video zu einem sehr kraftvollen NLP-Power-Tool. Das sind die logischen Ebenen, damit Veränderung ganz leicht gelingt. Und Robin, dein Kanal, deine Webseite verlinken wir. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Hast du noch eine Abschlussbotschaft für unsere Zuschauer?
Nein, es das Spielerische, das Leichte, das wieder ins Leben einzuladen und damit zu fließen, damit zu gehen. Und alles Weitere kommt von selbst, wenn wir stehen bleiben.
Wundervoll. Also auf das Spiel des Lebens. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich bin mir sicher, das ist für ganz viele Zuschauer ein super wertvoller Beitrag. Lieben Dank, Robin. Hat mich sehr berührt.
Danke dir, Dankeschön.
Emotion. Deine Identität bewegt.